glaube, um 0 Uhr lief die Zeit ab, wo der Transfer noch hätte stattfinden können. Und nachmittags haben wir gesagt, Uli, wir haben Probleme. Der HSV hat die Ablöse wieder erhöht. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, weißt du was, ist mir jetzt egal. Ich sage, und diese Ablöse, was die jetzt höher machen, ist ja das Verrechnen mit meinem Gehalt. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe dann auf Gehalt verzichtet, um zur Eintracht zu kommen. Ich habe im Endeffekt mich mit an mit Transfer beteiligt selber. Und das weiß bis heute, glaube ich, keiner.
Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen.
Eintracht vom Main, der Podcast für alle Eintracht-Fans, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld. Wir freuen uns, Canton als Audiopartner für den Podcast gewonnen zu haben. Canton ist der größte deutsche Lautsprecherhersteller für hochwertige Hi-Fi, Multiroom und Heimkinosysteme mit eigener Produktion im Taunus.
Bruder, schlag den Ball ein!
Unser Podcast Eintracht vom Main, die 32. Folge, und der heutige Gast ist eine Legende in der Fußball-Bundesliga, denn niemand hat so viele Profispiele gemacht wie er. Und nein, es ist nicht Karl-Heinz Körbel. Vielleicht kommt der ein oder andere jetzt schon auf die Idee, wer das sein könnte. Ich freue mich sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen bei uns im Profi-Camp vor dem Spiel gegen Arminia Bielefeld, gegen seinen Ex-Club. Herzlich willkommen, Uli Stein.
Hallo, herzlich willkommen.
Uli, ich muss noch ein bisschen Werbung machen, der Werbeblock vorab. Liebe Eintracht-Fans, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Bitte abonniert unseren Podcast natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und jetzt wird's interessant, denn die Legende meiner Jugend sitzt vor mir, der Mann, der mich zum Torwartspiel gebracht hat. Auch genauso aggressiv war ich dann auch wie du. Ich habe nichts gefallen lassen. Zwar nicht auf dem Niveau, aber es war schon eine Inspiration. Momentan aktuelle Lage. Du bist Markenbotschafter bei Eintracht Frankfurt. Wie geht's dir und was machst du sonst in deinem Leben?
Ja, im Moment geht es mir so wie vielen anderen. Man ist ja fast zu Hause eingesperrt, ja, durch die kuriosen Situationen, die wir haben. Und Corona uns ja doch sehr einschränkt in unserem Bewegungsbereich. Insofern bin ich sehr viel zu Hause und freue mich, endlich mal wieder raus zu können. Hab das genutzt, oder auch wir bei der Eintracht haben es genutzt, hier mehrere Termine auf einen Tag zu legen. Abschließend mit dem schönen Spiel heute Abend meiner beiden Vereine oder Ex-Vereine. Insofern freue ich mich drauf, dass man mal endlich wieder raus konnte, wieder andere Leute sieht, andere Themen mal wieder zu erörtern hat, und freue mich, hier zu sein.
Die Zuhörerinnen und Zuhörer, was uns voraus, sie wissen, wie das Spiel ausgegangen ist letztendlich, weil es ein bisschen später natürlich veröffentlicht wird. Wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Für wen schlägt denn noch mehr dein Herz? Die Arminia oder doch hoffentlich die Eintracht?
Nein, mein Herz schlägt eindeutig für die Eintracht. Sonst wäre ich auch nicht Markenbotschafter bei der Eintracht geworden. Ich habe auch für mich so privat, war es die schönste Zeit. Ich habe viele Freundschaften hier gewonnen und die Gott sei Dank auch erhalten blieben. Über die Zeit, als ich dann weg bin von der Eintracht, haben sich diese Freundschaften erhalten. Und das ist eigentlich der einzige Verein, wo es wirklich so gewesen ist. Das war in Hamburg nicht der Fall und in Bielefeld auch nicht. Und insofern bleibt es ja gar nicht aus, dass das Herz auch für die Eintracht schlägt.
Das hören wir natürlich gerne. Es ist auch momentan irgendwie eine tolle Situation. Gerade noch Jan-Arge Fjordhoff über den Flur gehuscht. Mit ihm hast du zwar nicht zusammengespielt, aber der ist ja auch bei uns internationaler Markenbotschafter. Also die Menschen, die bei uns gespielt haben, die Spieler, die auch Verdienste um den Club haben, bleiben mit dem Verein in Verbindung. Ist das etwas Besonderes? Weil du bist natürlich als ehemaliger HSVler, Champions-League-Sieger und auch Pokalsieger mit dem HSV geworden, natürlich auch nochmal, sagen wir mal, was die Erfolge betrifft, müsstest du da eigentlich noch ein bisschen mehr verbandelt sein.
Ja, aber das ist eben genau das Problem. Eintracht ist eigentlich der erste Verein von den Vereinen, in denen ich gespielt habe, der auf die Idee gekommen ist, ehemalige Spieler auch an den Verein zu binden, als Markenbotschafter. Die einzigen, die es vorher gemacht haben, war Bayern München, die das über Jahrzehnte aber schon vorleben. Und es hat nie einer nachgemacht. Und ich habe auch während meiner aktiven Zeit schon mal gesagt, warum sind die Bayern die einzigen, die begreifen, dass man ehemalige Spieler einbindet? Weil das Verhältnis, man bindet ja auch die Zuschauer noch mit ein, wenn man sagt, Mensch, man holt die Legenden zu den Spielen ins Stadion und. Und dann kam Axel Hellmann zur Eintracht und der hat dieses Thema aufgenommen, hat mich dann auch gefragt, was ich davon halte. Und da habe ich ihm gesagt, das war in Berlin beim Pokal, das erste Mal beim Pokal-Endspiel waren. Ja. Und da habe ich ihm gesagt, Axel, das ist genau der richtige Weg, egal wen du dafür nimmst. Das hat jetzt mit der Person nichts zu tun, aber die Idee ist klasse, mach das. Er hat es dann umgesetzt und inzwischen haben wir ja, ich weiß gar nicht, über 10 oder 12 Botschafter, genau. Markenbotschafter, national, international. Und ich finde das klasse, es macht Spaß. Man hat es ja eben wieder gesehen, man läuft immer weg jetzt mit Jan ob das Charlie ist, dann man trifft sich wieder und man schwätzt über alte Zeiten, über alte Geschichten, die man ja heute anders sieht, als man es während der aktiven Zeit noch gesehen hat. Man sieht es lockerer, nicht mehr so verbissen wie früher. Und es macht einfach Spaß, sich dann auszutauschen.
Darüber wollen wir sprechen, über die alte Zeit, was man jetzt lockerer sieht. Ich habe mit einem Journalisten geredet, der Peppi Schmidt, den du ja sehr gut kennst, noch aus alten Zeiten, der mir gesagt hatte, Uli Steiner war früher in den Pausen, in den Trainingspausen immer in diesem schwarzen Loch zu finden. Weißt du, was das schwarze Loch ist?
Ich vermute mal die Gaststätte am Riederwald.
Da gab es anscheinend keine Fenster oder was. Auf jeden Fall stand ein Flipper-Automat drin oder irgendwie so ein
war Spielautomat.
Flipper, ja. Und das war deine Leidenschaft zu flippern?
Nee, das war einfach die Möglichkeit oder unsere Möglichkeit, wenn wir nicht nach Hause fahren wollten, die Zeit zu überbrücken. Heute hat sich das alles verändert. Wenn ich sehe, was hier inzwischen entstanden ist, ist ja Wahnsinn. Aber wenn man die alten Zeiten zurückdenkt am Riederwald, gab es keine Möglichkeiten. Du konntest da nicht dich mal hinlegen. Es gab keine Ruhemöglichkeiten. Man war eigentlich mal froh, wenn man aus dem Gebäude raus war, weil es war ja teilweise dann auch wirklich schon lebensgefährlich, was für Zustände da herrschten. Naja, und da war die einzige Möglichkeit, die Zeit zu vertreiben zwischen zwei Trainingseinheiten, war halt dann in der Vereinsgaststätte. Da stand ein schöner Flipper und ich war ja nicht der Einzige. Wir waren ja immer 4, 5 Spieler, die nicht nach Hause gefahren sind, sondern da eben die Mittagszeit verbracht haben und haben halt geflippert wie verrückt. Und der Flipper steht ja heute noch im Eintracht-Museum.
Stimmt, genau. Es war eine Wahnsinnszeit. Ich kann mich noch schämenhaft erinnern, weil als Kind zur Eintracht gekommen und auch ein paar Trainingseinheiten dort sehen dürfen. Was ganz Besonderes, diese Mannschaft. Fußball 2000, heute noch als Podcast auch von den Kolleginnen und Kollegen betrieben. Also der Name ist weiter geblieben. Die große Hoffnung, dass die Eintracht Titel holt. Die große Hoffnung, mit dieser Supermannschaft durch die Decke zu gehen. Zum Teil spielerisch auch gelungen, mit Titel leider nicht. Wenn du auf die Zeit jetzt zurückblickst, mit welchen Gefühlen machst du das?
Naja, das einzige Gefühl, was negativ haften bleibt an der Zeit, ist, dass wir eben keine Titel geholt haben mit der tollen Mannschaft, die wir hatten. Ansonsten war es eine super Zeit. Wir haben wirklich, man kann das wirklich sagen, Fußball 2000 gespielt. Das war, wir hatten fantastische Spieler in unseren Reihen. Nehmen wir Uwe Bein, Okocha, Yeboah, Gaudino, Ralf Weber, Manny Binz hinten drin, Charlie Körbel noch. Das waren schon hervorragende Fußballer, die wir da hatten. Und das hat schon Spaß gemacht, alleine auch im Training den Jungs zuzugucken. Mhm. Und schade ist halt nur, oder Andi Möller, die habe ich noch vergessen. Entschuldige, Andi. Das war einfach eine tolle Zeit. Schade ist eben nur, dass wir es nicht geschafft haben, Titel zu holen, was wir hätten machen müssen.
Definitiv. Die Frage habe ich Uwe Bein hier auch schon gestellt. Und mit Andi Möller hatte ich es auch schon. Warum haben wir keine Titel holen können? Woran hat es gefehlt?
Insgesamt, glaube ich, im Nachhinein, weil wir uns nicht einig waren. Es gab zu viele Baustellen innerhalb der Mannschaft, teilweise vielleicht auch von Neid. Der eine war neidisch auf den anderen. Das war eigentlich schade. Wir haben es nicht geschafft, aus so vielen tollen Fußballern eine Mannschaft zu formen. Mhm. Und das ist der Unterschied zu der Mannschaft heute. Heute hast du das Gefühl, die letzten 4, 5 Jahre, wo man es geschafft hat, aus vielen guten Fußballern eine Top-Mannschaft zu formen. Und diese Mannschaft, da rennt einer für den anderen, das merkt man. Mhm. Das sieht man, da geht einem das Herz auf, wenn man das sieht. Und deswegen ist auch diese Euphorie in Frankfurt inzwischen so groß, weil man sieht, die Stimmung schwappt von der Mannschaft aufs Publikum über, vom Publikum auf die Mannschaft. Und jeder Einzelne geht auf den Platz, hat Spaß am Fußball und will gewinnen und will auch für den anderen rennen. Mhm. Und das war zu unserer Zeit leider nicht der Fall. Wobei ich glaube, dass wir qualitativ, spielerisch besser waren als die Mannschaft heute. Aber wir waren keine Mannschaft.
Na klar, das Athletische und so weiter, was heute im Fußball grundsätzlich eine Rolle spielt, hättet ihr damals wahrscheinlich mit den Methoden auch gehabt, logischerweise.
Richtig.
Hat unglaublich viel Spaß trotzdem gemacht, das sich damals anzuschauen. Gab es einige Wahnsinnsspiele, einige tolle Momente. Wir lassen Rostock mal weg, vielleicht machen wir es mal am Ende nochmal, aber ich will die Leute hier nicht quälen, weil die in meinem Alter sind, so auf die 40 zugehen, die und auch drüber natürlich, für die ist das immer noch ein Trauma.
Ja, aber ich glaube, man muss differenzieren. Ich bin sicher, dass wir die Meisterschaft nicht in Rostock verloren haben.
Dann machen wir es doch jetzt. Wo haben wir die verloren?
Wir haben die Meisterschaft im Heimspiel davor gegen Werder Bremen verloren. Die Bremer kamen donnerstags vom Pokal. Der Pokalsieger hatten sie gewonnen, den Titel geholt, waren beschwipst noch, wenn man so will. Ich will es etwas moderat formulieren. Aber die hatten eigentlich gar nicht uns mehr auf dem Zettel. Die wollten einfach nur nach Hause. Die wollten feiern, die hatten einen Top-Titel geholt. Und so im Vorbeigehen haben die bei uns gespielt und führten auf einmal zur Pause 2-0 und wussten selber gar nicht, warum.
Warum haben die gefallen? Waren wir nicht konzentriert? Ja, weil
ich glaube, dass bei uns hat man gemerkt, der Druck war zu groß. Mhm. Wir hatten uns selbst so unter Druck gesetzt. Dann bedingt auch durch die Grüppchen, die wir in der Mannschaft hatten, das passte alles nicht so recht zusammen. Haben uns dann aber in der zweiten Halbzeit zusammengerissen, aber es hat halt nur noch zum 2-2 gereicht. Und das war zu wenig. Wenn wir das Spiel gewonnen hätten, wären wir mit 2 Punkten Vorsprung Nee, ein Punkt Vorsprung. Wenn wir nach Rostock gefahren und uns hätte ein Unentschieden gereicht. Mhm. Und das hätten wir auch geholt in Rostock. Weil wir haben ja nachher das nur verloren, weil wir aufmachen mussten. Ja, und gesagt, wir müssen das Spiel gewinnen. Ansonsten hätten wir unseren Punkt geholt, den wir gebraucht hätten, weil wir das klar bessere Torverhältnis hatten. Und glaube sogar nochmal, wenn ich ein Heimspiel davor gehe, das haben wir, glaube ich, verloren sogar, 3-2. Das Heimspiel vor Werder Bremen. Mhm. Ich weiß gar nicht, gegen wer
war es. Jetzt recherchieren, weiß ich jetzt.
Ich glaube, da haben wir 3-2 verloren. Also das heißt, wir haben in den letzten beiden Heimspielen eigentlich in der Saison die Meisterschaft verloren. Nicht in Rostock.
Aber wir hatten auch natürlich eine Saison mit, wenn mich nicht alles täuscht, 38 Spieltagen, ne? Weil durch die Wiedervereinigung noch zwei Teams mehr drin waren. Das ist auch so ein Thema. Ich glaube, am 34. Spieltag waren wir auf dem Podest. Also das lief alles gegen uns in der Saison. Dann hinten
heraus. Ja, das kann man sagen. Aber nochmal, ich glaube, das wirklich Entscheidende war, dass wir es eben nicht geschafft haben, aus diesen tollen Fußballern, die wir hatten, wirklich eine Mannschaft zu formen.
Woran machst du das fest? Ich meine, wir haben das ja heute auch. Also man merkt ja, wie der Fußball sich entwickelt hat. Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Das ist total interessant, mit dir darüber zu reden. Früher war das ja vielleicht alles noch ein bisschen lockerer. Ja, die Medien haben zwar auch eine wichtige Rolle gespielt, aber das war alles nicht so aufgedunsen. Heute wird aus jeder kleinen Geschichte eine Schlagzeile gemacht. Komme ich nachher auch noch zur Frage, kann sich schon mal darauf vorbereiten, wie Uli Stein eigentlich heute mit seiner klaren Kante in dieser Zeit überleben wollen würde, weil das natürlich alles sehr schwierig geworden ist. Aber kommen wir wieder darauf zurück. Wenn ich das mal so vergleiche, in der heutigen Zeit wird der Verein ja, oder wenn ich jetzt dieses Camp hier sehe, das Stadion sehe, die Struktur sehe, wird alles dafür getan, dass die Mannschaft erfolgreich sein kann. Das war früher bestimmt nicht so, oder?
Nein, das war nicht so. Es hat sich um den Fußball herum sehr viel entwickelt, sehr viel zum Positiven entwickelt. Nicht alles ist positiv aus Spielersicht, weil es gibt da viele, du hast es eben selber auch angesprochen. Es ist natürlich schwierig, in der heutigen Zeit irgendwo noch ein bisschen Privatleben leben zu können, weil du hast überall, ob das jetzt mit den Handys sind, wo Selfies gemacht werden, wo Videos gemacht werden. Da muss man schon höllisch aufpassen heute. Da hatten wir es natürlich früher einfacher und leichter. Wir konnten wirklich auch noch privat leben. Wir konnten auch noch Spaß haben privat. Das ist heute alles schwieriger geworden. Mhm. Aber insgesamt muss ich sagen, für den Fußball selber ist es natürlich zum Vorteil, dass man inzwischen, ob das in der medizinischen Betreuung, in der Physiobetreuung, die Trainerstäbe, die ich heute sehe, die sind ja heute so groß, wie unser Kader früher war. Ja, was sich da entwickelt hat, Athletiktrainer, Fitnesstrainer und. Und dann nicht nur einer, dann hast du noch einen Co-Trainer und jeder andere Trainer hat noch einen Co-Trainer. Also da hat sich unheimlich viel entwickelt um den Fußball.
Findest du das gut?
Ich finde es schon gut, ja. Aber es ist natürlich ein Riesenaufwand, den man betreibt. Aber es gehört einfach heute dazu. Und du kannst, das haben wir aber früher schon erkannt, nur du hattest eben die Möglichkeiten. Trainer haben auch schon gesagt, ich kann nicht mit einem Kader von 26 Leuten vernünftig trainieren. Das musst du schon aufteilen. Und so macht man es ja heute. Heute arbeitest du teilweise in Gruppen, trainieren die Stürmer zusammen, trainieren die Abwehrspieler zusammen, die Mittelfeldspieler. Oder man verbindet das, dass zwei Gruppen miteinander spielen. Und das gab es zu unserer Zeit nicht. Früher hattest du maximal einen Trainer und einen Co-Trainer. So, und die mussten dann mit dem Kader auch von 25 bis 28 Leuten, die wir hatten, komplett trainieren und mussten sich um alle kümmern. Ja, und das ist natürlich heute im heutigen Tag gerade für die Cheftrainer natürlich wesentlich einfacher, leichter als zu unserer Zeit damals.
Definitiv. Jetzt haben wir gerade noch recherchiert. Es war das 1-1, nicht ein 2-3, sondern 1-1 gegen Wattenscheid 09 zu Hause. Das Heimspiel quasi, was vor dem Bremen-Spiel, das 2-2 war. Und da hatten wir dann auch einen Punkt, der uns natürlich letztlich schmerzlich
Ja, und vor allem war Wattenscheid ja auch unten in der unteren Tabellenhälfte. Wir haben gerade, ich glaube, die Recherche war, die waren 16. Und dann, solche Spiele musst du einfach gewinnen, wenn du Meister werden willst. Wie gesagt, diese beiden Unentschieden, die haben uns wahrscheinlich eher das Genick gebrochen als das Spiel in Rostock.
Dann haben wir gerade über den Staff und alles, was drumherum, das versucht mal in die damalige Zeit zu transferieren, dass wahrscheinlich dann ein besseres Ergebnis möglich gewesen wäre, dann alles professioneller zu sehen. Aber es gibt so ein paar Mythen aus der Zeit, ne? Zum Beispiel das 0-6 gegen HSV. Da hieß es, die Mannschaft hätte gegen den Trainer gespielt. Können wir das mal aufklären hier? War das so?
Jetzt das zu behaupten, ist schwierig. Aber ich hatte das Gefühl auch. Und Jörg Berger wurde dann ja, glaube ich, auch nach dem Spiel entlassen. Und man hatte mir ja, weil ich beim 0-6 so ganz schlecht aussehen, das war eine Situation, wo ich dachte, weil ich selber schon so einen Hals hatte, ich war so sauer nach 5-0, vor allem noch gegen meinen Ex-Verein HSV. Und dann lief da, ich weiß nicht, über die linke Angriffsseite vom HSV lief einer alleine in 16er und ich habe noch gesagt, weißt du was, jetzt machst du auch nichts mehr, jetzt lässt ihn einfach durch. Und dann traf der den Ball aber nicht und der kullerte so und der hat gesagt, nee, das kannst du jetzt auch nicht machen, jetzt kannst du den nicht durchlassen. Und will dann runtergehen und dann so ganz unglücklich geht er doch rein, ich weiß, obwohl das so ein Hoppelball war. Und jetzt haben natürlich alle gedacht, ich hätte gegen den Trainer gespielt, oder ich hätte absichtlich das Spiel verloren. Da habe ich gesagt, bei 0-5 kannst du kein Spiel mehr absichtlich verlieren, wenn du das 0-6 durchlässt. Dann rief aber Jörg Berger, nachdem er dann entlassen war, rief er mich an, weil er hatte die Vermutung auch, dass ich das gewesen wäre. Und er rief mich da aber eine Woche später an, nach seiner Entlassung, hat gesagt, Uli, ich wollte mich nur bei dir entschuldigen. Ich weiß inzwischen, dass du es nicht warst. Ich weiß, wer die Spieler waren, die gegen mich gespielt haben in dem Spiel.
Und wer war's?
Die Namen hat er mir nicht gesagt. Okay. Ich hatte dann auch meine Vermutung, aber wie gesagt, das ist Schnee von gestern. Ich möchte da
in solchen
Sachen nicht mit
Dreck schmeißen. Aber wir
wollen
ja auch
nicht, wir wollen nicht.
Nee, wir wollen die auch die Familie nicht besputzen im eben. Nachgang. Ne,
gehören ja nee, auch dazu. Einfach nicht, weil ich habe so eine tolle Zeit hier gehabt, dass es für mich überhaupt nicht in Frage kommt, irgendwas negativ noch rüberzubringen aus der Zeit. Weil trotz aller Widerstände, die wir in der Mannschaft auch hatten, ob Spieler gegen mich waren, für mich waren, trotzdem hat mir die Zeit hier in Frankfurt so viel Spaß gemacht. Und wir haben so einen tollen Fußball hier gespielt. Und wir haben was aufgebaut in der Zeit von 88 bis 94 in der Zeit, wo ich, oder 87, als ich kam im Winter, bis 94, dass ich eigentlich nur positive Erinnerungen an diese Zeit habe.
Es gab interessante Spiele auch oder auch nicht so erfolgreiche Zeiten. Wir sind ja mal quasi Richtung Relegation gegangen, gegen Saarbrücken, haben es dann geschafft, haben dann Tony Yeboah da entdeckt, der dann zu uns kam und dann ging es quasi richtig zur Sache. Die Anfang der 90er, diese Wahnsinnszeit, die ja immer noch in Erinnerung ist, wir hatten es ja gerade. Ich muss immer noch sagen, du bist mit dem HSV 83, hast einen Riesenerfolg gehabt, Europapokalsieger, der Landesmeister. Du hast warst dreimal Vizemeister mit dem HSV, wenn ich richtig informiert bin. Du hattest wirklich tolle Erfolge im DFB-Pokal, 87.
Zweimal Meister, darf man nicht
vergessen. Ja, um Gottes Willen, das ist das Wichtigste. Ja, zweimal Meister. Trotzdem hattest du diese Mannschaft dann vor dir. Von der Eintracht. Wie kannst du das vergleichen? Also im HSV extrem erfolgreich und dann bei der Eintracht extrem talentiert, aber weniger erfolgreich. Welche Mannschaft war denn talentierter, deiner Meinung nach?
Ja, unbestritten, dass wir sportlich, oder meine sportlich beste Zeit natürlich beim HSV war. Mhm. Ja, wenn man so viele Titel holt, ich habe in der Zeit in 7 Jahren beim HSV 5 Titel geholt. Wir sind ja auch Pokalsieger noch geworden, 87. Genau. Das ist klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Was für mich viel wertvoller war oder viel schöner war, war da die Zeit bei der Eintracht. Ich bin im November gekommen, Frankfurt war 17. der Start vom Abstiegsplatz und war eigentlich so die graue Maus der Bundesliga zu dem Zeitpunkt. Und einfach da dran teilzuhaben, erstmal zu schaffen, dass wir in dem Jahr nicht absteigen. Und dann haben wir ja das Wunder vollbracht, sind in dem Jahr Pokalsieger geworden. Das heißt, ich habe es ja geschafft, 87 mit dem HSV Pokalsieger zu werden und 88 dann mit der Eintracht. Mhm. Und
unerreicht sind, bis jetzt.
Richtig. Und sind 9. geworden sogar noch in der Saison. Und das mit der Mannschaft, die wir da hatten. Und dann dabei zu tragen und mitzuhelfen, etwas aufzubauen in der Zeit. Und dazu habe ich beigetragen, ich habe dann Heinz Gründel überredet, zur Eintracht zu kommen. Stefan Studer war schon beim HSV, der hatte schon mit denen verhandelt. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, Stefan, unterschreib noch nicht, du musst nach Frankfurt kommen. Da habe ich im Endeffekt irgendwo mitgeholfen, auch Mitspieler geholt oder überzeugt, zur Eintracht zu kommen. Weil ich wusste, du kannst Spieler wie dann, die später kamen, Uwe Bein, Yeboah, Gaudino, die kannst du nur locken, wenn du spielerisch starke Leute in der Mannschaft schon hast, wo die Spieler wissen, oh, mit dem kann ich zusammen spielen. Ja, und die hatten wir vorher nicht. Oder nicht in der Menge. Da hattest du mit Uwe Bein, Charlie. So, und dann war es aber schon eng. Dann hattest du noch mit Smolarek vorne. Aber es war zu wenig. Da hatten wir vielleicht 3, 4, die guten Fußball spielen konnten. Aber zu wenig. Dederi war noch da. Aber wir brauchten davon mehr. Und dann kam Heinz Gründe, Stefan Studer. Und so fing das an. Und dann war auch Uwe Bein bereit, in so einer Mannschaft mitzukommen, zu sehen, oh, da sind Jungs da, mit denen du Fußball spielen kannst. Und so fing das an. Dann kam Yeboah dazu, dann kam Okocha, Gaudino und. Dann haben wir auf einmal eine Mannschaft gehabt, die wir dann 90 hatten mit Fußball 2000, die dann so überragende Fußball gespielt hat. Und weil ich weiß, dass ich mitgeholfen habe, in Anführungszeichen, das mit einzuleiten, deswegen hängt mein Herz auch immer noch an der Eintracht, weil ich weiß, wir haben nur einen Titel geholt, nicht die Erfolge erzielt, die wir hätten erzielen können. Aber es war für mich persönlich meine schönste Zeit im Fußball.
Das hören wir natürlich total gerne, weil du natürlich auch mit der Eintracht stark verbunden wirst, obwohl du so erfolgreich warst mit dem HSV. Aber du bist natürlich zur Eintracht gekommen, damals als Top-Torwart, zu einem Kellerkind, aus einem speziellen Grund. Der Faustschlag damals war ja, glaube ich, das Thema.
Das war im Endeffekt nur das i-Tüpfelchen, was das fast im Überlaufen gebracht hat beim HSV. Also ich stand da schon länger auf der Abschussliste.
Weil du zu ehrlich warst?
Nee, so das offen? War, was gar keiner weiß. Die Geschichte war, wir hatten 87 Skobla bekommen als Trainer. Ernst hatte ja aufgehört. Und dann kam Skobla. Und Skobla, das hat sich dann im Nachhinein erst bestätigt, hat immer, egal wo er hinkam, sein, weiß ich, ob sein Trauzeuge oder irgendwas, der auf jeden Fall mit dem irgendwie verbandelt, den hat er immer zurückgeholt, den Pralia. Mhm. Den hat er immer geholt. Den hat er dann, als er beim HSV weg ist, ist wieder, glaube ich, zu Heidu Split gegangen und hat den Pralia wieder nachgeholt. Und als Skobla unterschrieben hatte, stand ich auf der Abschlussliste, weil er gesagt, er hat, das habe ich dann im Nachhinein erfahren, er hat bei den Vertragsverhandlungen gesagt, er hat einen Torwart, der dem HSV die deutsche Meisterschaft garantiert. Und das war dann dieser Pralia, dieser Fliegenfänger, den sie da geholt haben. Von dem Zeitpunkt an haben die nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert, wo sie mich dann rausschmeißen können. Mhm. Und dann kam natürlich für den HSV der Faustschlag, war natürlich passend, mich dann freizustellen.
Bevor wir da kurz noch drauf eingehen, eine Sache, du hast gesagt, der Ernst hat aufgehört. Ernst ist Ernst Happel.
Ernst Happel.
Das ist natürlich auch für alle Eintracht-Fans interessant, weil es ja die Trainerlegende schlechthin ist oder einer der Trainerlegenden. Was hat ihn denn so ausgezeichnet, mit ihm zusammenzuarbeiten?
Erstmal, weil er Fachkompetenz hatte. Er war selbst ein exzellenter Fußballer, ein ausgezeichneter Fußballer. Hat damals schon in den 80er Jahren, als er zum HSV kam, den modernsten Fußball gespielt. Er hat den Fußball gespielt, der heute noch gespielt wird. Mhm. Viererkette mit Vorchecking, mit dem Pressing und so weiter. Und wir waren in den 80er Jahren auch deswegen so erfolgreich, weil das kannte keiner. Mhm. Und jeder Gegner war überrascht von dem System, was wir gespielt haben. Bei dem System muss natürlich auch jeder mitziehen. Wenn da ein oder zwei nicht mitmachen, gehst du immer als Verlierer vom Platz. Und er hat es geschafft, diese Mannschaft genauso einzustellen und auf den Punkt so hinzukriegen, dass wir so erfolgreich waren. Und dann war er einfach vom Typ her, der hat so wenig Worte gebraucht, um etwas auszudrücken, was jeder von uns wusste. Er konnte mit wenigen Worten uns so begeistern. Ich werde nicht vergessen, das ist vielleicht das beste Beispiel. Wir spielen in München, war ja immer der Zweikampf HSV Bayern. Wir waren, glaube ich, ein Punkt vor dem Bayern zu dem Zeitpunkt, wenn müsst ihr lügen. Und wir spielen in München und dann kommt da zur Sitzung, Tafel, unsere 11 Namen drauf, nicht mal die Aufstellung, sondern nur 11 Namen untereinander geschrieben, so, ihr 11, ihr spielt's, geht's raus, habt Spaß, spielt's Fußball. Das war die Sitzung vor dem Spiel in München. Und dann lagen wir nach, glaube 65 Minuten oder 70 Minuten 3-1 hinten und haben das Spiel dann noch 4-3 gewonnen. Und das war, da haben wir uns dann auf 3 Punkte, war ja damals noch das 2-Punkte-System, und dann haben wir uns auf 3 Punkte abgesetzt. Und dadurch sind wir Meister geworden. Wenn wir das Spiel verloren hätten, wären die Bayern einen vor uns gewesen. Mhm. Und das war Ernst Happel, der mit wenigen Worten uns einfach begeistern konnte, motivieren konnte und einfach gesagt hat, Jungs, egal wie die spielen, geht's raus, spielt's Fußball, habt Spaß.
Manchmal ist es so einfach, ne?
Ja.
Wenn du gut.
Und man darf nicht vergessen, auch bei allem, was heute um den Fußball rum passiert, mit Wissenschaft und dann wird da analysiert und da wird was kommen. Fußball ist die einfachste Sportart der Welt. Mhm. Ja, und Fußball ist im Endeffekt nach wie vor noch, wenn ich einen Ball habe, will ich ein Tor machen. Wenn ich einen Ball verloren habe, muss ich mir wiederholen, muss ich verteidigen, dass die kein Tor machen können. Mhm. Das ist Fußball. Und ob ich da 5-3-2 spiele, 4-4-2 oder wie das, die Systeme, vollkommen egal. Das Ergebnis ist immer simpel.
Ja. Und Fußball ist Emotion?
Richtig.
Du warst immer ein sehr emotionaler Mensch. Faustschlag haben wir gerade drüber gesprochen. Es gab noch dann auch die Situation, dass du auch, sagen wir mal, keinen Hehl aus deiner Meinung gemacht hast, immer sehr aufrichtig und gerade warst, Suppenkasper zu Franz Beckenbauer und so weiter. Sind das so Sachen, wo du heute zurückblickst und sagst, das hätte ich anders gemacht? Oder sagst du, nee, in der Situation war das so, ich stehe dazu, das gehört zu mir, das ist, hat auch seinen Sinn gehabt irgendwo?
Die Dinge hätte ich nicht anders gemacht. Mhm. Die Art und Weise wäre vielleicht anders in der heutigen Zeit mit dem Wissen von heute oder mit dem Abstand, den man heute auch hat. Ich würde es heute wahrscheinlich eleganter lösen.
Das heißt?
Nicht, ja, ich meine, so wie jetzt, nehmen wir allein nur die WM 86. Ich hätte das dann nicht so eskalieren lassen sollen, wie es da war mit den Äußerungen, die du auch gerade gesagt hast. Sondern ich hätte einfach gesagt, komm, ich mache den ganzen Mist nicht mit. Hier geht's nicht nach Leistung, hier wird aus anderen Gründen aufgestellt. Hätte das so ansprechen müssen, hätte gesagt, und dann die Konsequenzen auch ziehen müssen, ich reise von alleine ab. Ich hätte nicht darauf warten müssen, bis der DFB mich nach Hause schickt, sondern ich hätte sagen müssen, nein, ich bin mit dem ganzen System, was hier abläuft, nicht einverstanden. Ich höre auf. Ich ziehe mich zurück. Das wäre wahrscheinlich die Art, mit der ich es heute machen würde. Aber die Konsequenz wäre die gleiche. Mhm. Also es würde sich nichts ändern. Ich würde es nur eleganter und auch für die Öffentlichkeit besser lösen, als ich es damals gemacht habe.
Mhm. Faustschlag?
Nee, das passiert. Das sind Emotionen, die du eben gerade schon angesprochen hast. Die stecken in mir drin. Ich kann bis heute nicht erklären, warum ich das gemacht habe. Wir haben uns das oft genug angeguckt, auch mit meiner Frau zusammen, weil die auch mal gesagt hat, warum hast du das gemacht? Ist er dir irgendwo draufgefallen oder in dich reingefallen? Hat er dir wehgetan? Ich sage, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, warum mir die Hand ausgerutscht ist. Ich kann es bis heute nicht begründen.
Und wie ist jetzt der Kontakt zu Uwe Wegmann?
Wir haben uns nach meiner eigenen Zeit noch gar nicht wiedergesehen.
Wirklich? Nee. Das ist ja eine spannende Geschichte.
Schade. Könnte sein, es könnte sein, ich weiß nicht, dass wir mal bei Promi-Spielen wären. Ich habe dann eine Zeit lang nach der aktiven Zeit habe ich ja noch so Promi-Fußballspiele gemacht. Das könnte sein, dass wir uns da nochmal irgendwo begegnet sind. Vielleicht sogar auch zusammengespielt, das weiß ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, so richtig bewusst daran erinnern könnte ich mich nicht. Ich glaube, wir haben uns ja nie wieder gesehen danach.
Deine Zeit in Frankfurt ging am, glaube 10. April 1994 zu Ende, auch vor der Saison. Was war los? Warum ging das vorzeitig auseinander?
Naja, das war dann im Endeffekt, ist mir das Gleiche passiert wie Jörg Berger Jahre vorher. Ne? Die Mannschaft, gab halt eine Gruppe von Spielern, die auch eben Einfluss aufs Präsidium oder auf den Manager hatten, die stärker waren als meine Gruppe, die ich hatte. Und die haben sich dafür stark gemacht, mich eben loswerden zu wollen und haben sich damit auch durchgesetzt.
Wo standen die Gruppen, also thematisch? Für was hast du dich eingesetzt damals in der Zeit?
Na, ich war denen einfach zu unbequem. Die konnten halt in meiner Art, weil ich halt viele Dinge direkt angesprochen habe, teilweise auch vom Ton her vielleicht nicht immer in der richtigen Art, aber das ist, ich glaube, auf dem Fußballplatz fallen halt Worte, die man im Privatleben sonst nicht nutzt. Das passiert halt. Deswegen haben wir es vorhin gesagt, sind Emotionen da, und ich war halt ein emotionsgeladener Spieler. Und das haben die Spieler nicht verstanden. Hm. Die haben dann einfach persönlich genommen, die haben gesagt, ich habe was gegen die, weil ich sie immer wieder kritisiert habe oder irgendwie angegriffen. Die haben gesagt, nee, ich habe nicht gegen keinen Spieler was. Nur wenn einer, ich sag mal, fünfmal den gleichen Fehler macht hintereinander, dann gibt's nur zwei Möglichkeiten. Er kann's nicht besser, ja? Ich sag, oder er will nicht. Aber beides funktioniert nicht. Wenn ich Erfolg haben will, und ich wollte immer Erfolg haben, ich wollte jedes Spiel gewinnen, dann war klar, dass es natürlich mit mir dann Ärger gibt.
Aber es war in der Saison 93-94, die mit Klaus Toppmöller, das war ja eigentlich eine Bombensaison bis zum Winter. Also es hat ja unfassbar viel Spaß gemacht. Waren wir ja schon wieder auf dem Weg Richtung Meisterschaft bei Bayern, hat Klaus Toppmöller damals gesagt, den Adler in die Kabine geholt. Und dann haben wir, glaube ich, die Verletzung von Anthony Yeboah uns so ein bisschen auch aus dem Tritt gebracht.
Ja, aber da kam es dann. Das war, glaube ich, so 3-4 Wochen vor Ende der Vorrunde, wo Yeboah verletzt wurde. So, und dann merkte man an den Spielen aber schon, wir haben sie zwar noch gewonnen dann, aber wir haben, ich glaube, gegen Dresden zu Hause 3-2.
Ja, genau.
Es waren also Spieler dabei, die schon spielerisch grausam waren, aber wir haben sie noch gewonnen, weil du in so einem Lauf drin bist. Aber ich habe da schon gewarnt und habe den Spielern gesagt, Jungs, passt auf, das ist nicht mehr der Fußball, den wir gespielt haben. Und das wird auch irgendwann schief gehen, wenn wir so weitermachen. Und dann war natürlich gerade die Gruppe wieder gesagt, jetzt fängt er schon wieder an rumzuspinnen und macht schon wieder Theater, obwohl wir noch Erfolg hatten. Und ich war immer der Meinung, du kannst natürlich immer Erfolg eher Kritik üben, als wenn es nicht läuft.
Absolut.
Habe ich gedacht, aber einige Spieler haben es eben doch nicht so gesehen. Ja, und dann waren sie halt damit nicht einverstanden, aber ich behielt ja recht, es ist ja dann auch negativ ausgegangen. Aber letztendlich dann nicht nur für mich, sondern auch für Toppmöller. Und das fand ich eigentlich schade, weil ich fand Toppi einen erstklassigen Trainer, einen Motivator vom Allerfeinsten. Und es war schade. Also ich glaube auch, dass der Eintracht das gut gestanden hätte, wenn sie den länger behalten hätten damals.
Ja, mit dem Wissen heute, glaube ich, hätte man wahrscheinlich anders gehandelt. Ich glaube, vieles, was man so hört, geht auch zurück auf Vereinsstrukturen und Umfeld. Ne? Ich glaube, in der heutigen Verfassung.
Schönste Kompliment habe ich bekommen von Bernd Hölzenbein. Der war ja damals war Vizepräsident. Oder ich glaube Vizepräsident.
Und Manager, ne? Glaube ich, das war
der. Nee, ich glaube, der war ja erst Manager und dann Vizepräsident. Ne? Ja. Ich weiß aber nicht jetzt, in welcher Funktion er da. Er war ja mit dran beteiligt, er hat sich auch gegen mich entschieden und für meine Suspendierung. Und Jahre später ist er dann mal gekommen und hat gesagt, Uli, heute weiß ich, das war ein Fehler. Ich hätte mich damals für dich gegen die anderen entscheiden müssen, im Interesse von Eintracht. Aber er hat es eben nicht getan. Im Nachhinein zwar eine Genugtuung für mich, aber ich konnte mir nichts mehr dafür kaufen. Ne?
Dann kam der Niedergang der Eintracht, muss man so sagen. Ja. 94, 95 ging noch einigermaßen. Jupp Heynckes hat aber auch nicht mehr funktioniert. Dann irgendwie Mittelfeldplatz, dann Abstieg und zweite Liga, Auferstehung. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Aber es hat lange, lange Zeit gedauert, um all das wieder aufzuarbeiten. Die 2000er Jahre geprägt auch von erstmal soliden Finanzen, von Ruhe im Verein. Graue Maus ist, glaube ich, ein gutes Stichwort dann wieder. Und jetzt stehen wir da, wo wir sind, Pokalsieger 2018, einige tolle Auftritte in Europa, aber natürlich Lust auf mehr, glaube ich, würde ich sagen. Wie nimmst du die Eintracht heute wahr?
Ja, genauso wie du sie gerade beschrieben hast. Aus einer Zeit, wenn man mal zurückgeht, war damals Heribert Bruchhagen der Richtige an der richtigen Stelle, der den Verein finanziell auf gesunde Füße gestellt hat und alles dafür getan hat. Aber er war natürlich auch einer, der wirklich dann auch nur Geld ausgegeben hat, was da war. Er war dann kein Manager, der bereit war, auch mal Risiko wieder zu gehen. Und die Zeit war aber da für die Eintracht, die jetzt wieder auf gesunden Füßen stand. Aber wenn man sportlich was erreichen wollte, musste man ein gewisses Risiko, nicht volles Risiko gehen, aber ein gewisses Risiko wieder eingehen. Mhm. Und das war natürlich nicht Heribert Bruchhagen. Mhm. Und dann fing es eben an, nachdem er es aber geschafft hat, die Eintracht finanziell auf gesunde Füße zu stellen, dann auch dementsprechend die Trainer hatte mit Friedhelm Funkel, der ja ähnlich auch sportlich gedacht hat, erstmal auf sicher, wenig Risiko. Dann kam die Zeit eben oben mit dem Wechsel von, als Axel Hellmann kam. Dann fing das schon an, sich zu verändern. Ja, und dann war riesen Einfluss auch von mit Wolfgang Stäubing, der dann auch mehr wollte, der gesagt hat, Mensch, ich mache jetzt hier schon so lange. Angefangen hat er ja als Sponsor, dann im Aufsichtsrat. Er war maßgeblich daran beteiligt, auch mit an der Entwicklung von Eintracht Frankfurt, der dann eben auch solche Leute wie Axel Hellmann unterstützt hat und der gemerkt hat, oh, da ist ein Macher, der will, ja, und der will das Gleiche, was ich will. Ich will Erfolg. Ich will die Eintracht wieder oben sehen, ich will sie wieder siegen sehen und nicht nur immer im Mittelfeld oder die graue Maus. Und da, glaube ich, war Wolfgang Stäubing ein ganz, ganz wichtiger Mann bei der Eintracht. Und dann in Verbindung halt mit Axel Hellmann. Und dann ging es ja, dann kam Freddy Bobic, ja, der dann auch die gleiche Philosophie hatte. Und dann hat man es geschafft, aus der Umfeld eben die Leute zu holen, die das Gleiche wollten, ja, die gleiche Einstellung hatten, die das gleiche Ziel hatten. So, und dann hat man außerhalb der Mannschaft eine Mannschaft geformt, ja, im Präsidium. So, und das war eben Jahre vorher nicht der Fall. Da gab es dann immer wieder Querelen, der eine wollte das, der andere das. So, es war nie einstimmig. Mhm. Ja, und dann aber mit in der Zeit, wo dann Stäubing, Hellmann, Bobic, das war die Zeit, da war dann auch im Verein Eintracht. Und das war mit einem maßgeblichen Anteil daran, dass dieser Höhenflug von Eintracht Frankfurt begann mit den herrlichen Auftritten in der Euroleague, ja, wo man wirklich Europa gerockt hat. Da war mir jetzt stolz drauf, wenn man sagen konnte, ich bin von der Eintracht.
Ja, absolut, das stimmt. Da passt noch was ganz gut rein, Uli, wenn wir schon über Geld und Entwicklung sprechen, dass du zur Eintracht gekommen bist, war ja auch eine besondere Geschichte, also 87. Du hast maßgeblich dazu beigetragen, dass es überhaupt stattfinden konnte, auch in Sachen Ablösesumme. Erzähl doch mal, ich glaube, das weiß noch keiner in der Öffentlichkeit.
Naja, gesagt habe ich schon mal, aber wahrscheinlich ist das nicht so wahrgenommen worden. Nee, das war so, dass der HSV, ich hatte mehrere Angebote in der Zeit auch, war ja 3 Monate, war ich ja suspendiert und hatte mehrere Angebote in der Zeit aus Frankreich, aus der Türkei, auch aus der Bundesliga. Und jedes Mal, wenn es soweit kam, hat der HSV die Ablöse hochgesetzt, so nach dem Motto, du gehst nicht weg. Also im Endeffekt wollten sie mich erstmal stillstellen oder totstellen. Dann kam der Anruf von Cheppe Kraus, Eintracht. Und ich saß, Saul, wir haben noch über gar nichts gesprochen, nicht über Laufzeit, nicht über Geld, über gar nur einfach nur, kannst du dir vorstellen, zur Eintracht zu kommen? Dann haben wir so 10 Minuten, Viertelstunde gesprochen, haben dann verabredet, dass wir 2 Tage später nochmal telefonieren. Und ich habe aufgelegt, habe mich umgedreht, habe zu meiner Frau gesagt, da gehe ich hin, das ist es. So auch rein aus dem Bauchgefühl heraus, habe ich gesagt, da gehe ich hin. Ja, da war ich wirklich überzeugt davon, das ist der richtige Schritt. Wie es dann nicht anders kam, als wir dann mit allem durch waren, Verhandlungen geführt haben, also dann ging es natürlich darum, Unterschrift. Auf einmal rief mich Cheppe Kraus wieder an. Ich glaube, um 0 Uhr lief die Zeit ab, wo der Transfer noch hätte stattfinden können. Und nachmittags rief er mir und sagte, Uli, wir haben Probleme. Der HSV hat die Ablöse wieder erhöht. Also das gleiche Spielchen wieder. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, weißt du was, ist mir jetzt egal. Ich sagte, wir machen das. Ich sage, und die Ablöse, was die jetzt höher machen, ist ja das Verrechnen mit meinem Gehalt. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe dann auf Gehalt verzichtet, um zur Eintracht zu kommen. Ich habe im Endeffekt mich mit Transfer beteiligt selber. Und das weiß bis heute, glaube ich, keiner.
Dann war das die beste Investition deines Lebens, oder?
Stimmt. Ja? Ich habe sie nicht bereut.
Ja, sehr gut.
Ja, hat man ja aus dem Gespräch bis jetzt herausgefunden, dass
ich den
Schritt mit Sicherheit nicht bereut habe, hierher gekommen zu sein.
Und es ist umso schöner, dass du heute hier bist und wir dann auch noch ein paar andere Dinge sprechen können, nämlich die Eagles 11, das ist unsere Rubrik. 11 Fragen an dich, die du kurz beantwortest. Die erste ist dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast.
Ich glaube, das habe ich mir selber gemacht damals noch. Genau wie meine ersten Handschuhe. Damals habe ich mir normale Stoffhandschuhe genommen und habe mir von den Tischtennisschlägern dieses Gummi ausgeschnitten und auf den Handschuh geklebt. Das war mein erster Torwarthandschuh. Und Trikot war genau das gleiche. Dann hat man irgendein T-Shirt genommen und dann habe ich eine 1 mir drauf ausgeschnitten auf das Stoff und habe mir die hinten selber drauf gemacht. Oder meine Mutter hat die damals dann draufgenäht. Das war mein erstes Trikot. Also im Endeffekt alles selbst gemacht.
Aber das war kein Fußballtrikot, also kein Clubtrikot oder so?
Nee, mein erster Club, in dem ich gespielt habe, war Steinhude. Müsste Steinhude gewesen sein.
Und der beste Spieler auf der Position, auf deiner Position im Tor?
Oh, Das ist schwer zu sagen, weil jede Ära hat hervorragende Torhüter gehabt und es ist immer schwer, da einen rauszunehmen, weil der Fußball hat sich weiterentwickelt. Du kannst ein Lev Yashin nicht mehr vergleichen mit Sepp Maier mit der Zeit. So, jede Ära hat hervorragende Torhüter hervorgebracht. Und mein größtes Vorbild damals, als ich anfing, war Dino Zoff. Ja, war für mich einer der größten Torhüter und war auch mein Vorbild, dem ich nachgeeifert habe und hatte dann das Vergnügen, in seinem letzten Spiel in seiner Karriere gegen ihn spielen zu dürfen. Das war 83, das Europapokalfinale mit dem HSV gegen Juventus Turin. Danach hat er seine Karriere beendet und meine hat eigentlich, wenn man so will, den Anfang richtig angefangen.
Sensationelle Geschichte. Dein Lieblingsreiseziel?
Kapstadt.
Mehrfach dort oder öfter?
Ja, wir sind seit 5 Jahren eigentlich jedes Jahr da, regelmäßig.
Dein Lieblingsessen?
Boah, schwer zu sagen, aber am liebsten esse ich eigentlich Nudeln.
Dein Lieblingsort in Frankfurt?
Mein Lieblingsort in Frankfurt? Oh, im Moment ist eigentlich was mein Plaza, weil wenn ich in Frankfurt bin, steige ich immer in einem Hotel ab. Bedingt damals, weil die Eintracht eben auch da eine Zeit lang ihr Trainingslager immer hatte oder Vorbereitung aufs Spiel. Und da bin ich eigentlich immer ganz gerne.
Wo hast du früher gewohnt in Frankfurt? Muss ich zwischendrin mal fragen.
Zum Schluss in Langen.
Wo du auch Spielertrainer warst.
Richtig.
Kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Das würde mich auch nochmal interessieren. In welche Musikgruppe würdest du passen?
Gar keine, weil ich bin so unmusikalisch. Ich passe in keine rein.
Aber du hörst ja
Musik. Ich kann weder ein Instrument spielen, noch kann ich singen. Also.
Aber ich würde sagen, schon eher eine Rockband, wo mal auch irgendwelche Hotelzimmer auseinandergenommen werden.
Nee, weil in Musik bin ich genau umgekehrt. Da bin ich eher so der ruhigere, softere Typ.
Was ist so dein Musikgeschmack?
Also ich mag jetzt so wie Rammstein oder so. Es ist überhaupt nicht meine Welt.
Hätte ich jetzt, in die Richtung wäre ich jetzt bei dir gegangen?
Überhaupt nicht.
Nee, sondern?
Nee, eher so, ich sag mal, was finde ich toll? Elton John, Phil Collins.
Naja, aber also dann, Genesis dann dabei zu sein.
Genesis, ja, meine ich halt, mit genau. Phil Collins, mit Genesis. Ich finde die Stones super. Queen, eine der meiner Lieblingsbands überhaupt. Bedingt natürlich durch Freddie Mercury, der natürlich ein genialer Musiker war. Oder auch genialer Sänger, Performer, also vom Allerfeinsten. So, das ist so meine Wellenlänge. Aber ich höre auch ganz gern deutschen Schlager, davon abgesehen. Also höre ich auch gern, je nachdem, welcher Stimmung man ist. Ne? Ich fand Falco sensationell früher, hat tolle Musik gemacht. Und es gibt auch heute noch, auch in Deutschland, tolle Musiker. Ja, Grönemeyer, wenn ich Grönemeyer nehme. Also es gibt Peter Maffay, bin großer Fan von Peter Maffay zum Beispiel.
Interessant auf jeden Fall, wenn man sich das so vorstellt, Mick Jagger und Uli Stein in einer Band, das wär's doch.
Ja, das könnte ich mir vorstellen.
Gut, also Rolling Stone, Uli Stein. Genau. Und die nächste Frage, deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
Da habe ich gespielt mit Arminia Bielefeld bei Alemannia Aachen. Das war mein erster Auftritt. Kalli war das Interessante. Kalli hatte ich ja dann hier in Frankfurt auch nochmal. Das war mein erster Trainer, in meiner ersten Profistation in Bielefeld. Und Kalli war so, wir hatten einen Torhüter, der war damals 33 oder 34, oder älter, glaube ich, 35 sogar schon. Und ich kam als junger Torhüter, ich war 21 und hatte in der Vorbereitung einen ganz guten Eindruck gemacht. Und er wusste nicht, er hatte eigentlich vor, den alten Torwart spielen zu lassen. Jetzt waren aber die Medien, waren so mal was Junges, was Neues. Und meine Vorbereitungsspiele waren eigentlich ganz gut. Und Kalli war dann Schlitzohr. Der hat gesagt, wir spielen in Aachen. Aachen war Favorit auf den Aufstieg damals, zweite Liga. Es waren über 20.000 Zuschauer. Die habe ich in den Jahren vorher nicht zusammen vor so vielen Zuschauern gespielt. Und da hat er sich gedacht, so, lässt den Jungen spielen. Wenn es gut geht, bist du der Größte. Wenn es schief geht, stehe ich in Alten ins Tor. Habe ich das, was ich wollte. Und dann spielen wir in Aachen. Wir gewinnen in Aachen 1-0. Und ich habe ein super Spiel gemacht in Aachen. Und habe zum Beispiel Faustabwehr. Ich bin raus und bin immer dazwischen gehauen und immer bis zur Mittellinie weggeprügelt, die Dinger. War so ein richtig gutes Spiel. Und dann hatte ich mich auch durchgesetzt, habe dann einen super Start haben gehabt, in den ersten 7 Spielen nur 2 Gegentore und die beiden waren Elfmeter. Also aus dem Spiel heraus gar kein Gegentor bekommen. Und sind dann auch überraschenderweise, obwohl wir vor der Saison als Absteiger gehandelt wurden, weil wir hatten 15 neue Spieler, neuer Trainer, es war alles neu in Bielefeld, und haben es aber geschafft, dann in der Saison Dritter zu werden und haben dann die Relegation gespielt gegen 16 München. Damals gab es ja noch zweite Liga Süd, zweite Liga Nord. Und dann haben wir gegen 16 München Relegation spielen. Da waren die spektakulären Dinge. 4-0 zu Hause gewonnen, dann in München 4-0 verloren und dann hier in Frankfurt, deswegen, da schließt sich immer wieder so der Kreis mit der Eintracht, in Frankfurt das entscheidende Spiel 2-0 verloren gegen 16 München damals.
Spannend auf jeden Fall. Aber du hattest bestimmt auch Idole in deiner Kindheit. Wer war denn dein Idol?
Nee, hatte ich ja gesagt. Mein Idol war
Dino Zoff, klar.
Logisch. Dino Zoff. Ja. Und als deutscher Torhüter war Wolfgang Farian.
Ah, okay. Was hat ihn so ausgezeichnet?
vielleicht war es die Rückennummer. Der hat immer mit Rückennummer in der Nationalmannschaft, was hat er, 22, ja, glaube ich, gehabt. Also, und vielleicht war es einfach die Nummer, weil sonst, ja, früher gab es ja immer nur die Eins. Er spielte mit einer anderen Rückennummer und wahrscheinlich hat mich das erstmal fasziniert, mhm, oder hat mich auf ihn aufmerksam gemacht und dann eben seine Art auch zu spielen, ne? Hat mir gut gefallen.
Was ist denn dein Lieblingssport neben dem Fußball?
Inzwischen ist es Golf. Mhm. Es war während meiner aktiven Zeit war es Tennis, habe ich sehr gerne Tennis gespielt, aber inzwischen ist meine Leidenschaft umgeschwankt auf Golf.
Jetzt kann ich frech sein, das ist die Genese des Mannes, ne? Oder des Menschen grundsätzlich. Man fängt mit dem Fußball an, dann geht es zum Tennis und dann geht es zum Golf.
Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt noch nicht so, aber könnte sein.
Ja, der Ball wird immer kleiner.
Ja. Irgendwann hört es auf. Noch kleineren Ball gibt es, glaube ich, nicht bei keiner Sportart, oder?
Ja, das ist das schlechte Zeichen an der ganzen Geschichte. Lassen wir uns nicht vertiefen an der Stelle. Nee. Ja. Da aber als Kind, welchen Berufswunsch hattest du?
Fußballer.
Ganz klar. Ja. Ist aufgegangen, der Plan. Du hast, glaube ich, Großhandelskaufmann gelernt. Mhm. Ne? Also das wäre dann Plan B, hättest du in der Tasche gehabt.
Ja, und ich habe das Glück gehabt in Wunsdorf damals, wo ich in der A-Jugend gespielt habe. Habe auch da dann meine Ausbildung gemacht, meine Lehre gemacht und hatte einen Chef, der mir dann den Einstieg ins Profileben eigentlich erleichtert hat. Als das Angebot kam, hat er zu mir gesagt, Uli, mach es, versuch's, wenn es schief geht und du nach 2 Jahren merkst, das ist nichts für dich oder es ist zu hoch für dich, du kannst jederzeit zu mir zurückkommen, ich mache dich zum Filialleiter. Wir waren Autohaus und hatte das Autohaus außerhalb von Wunsdorf. In der Stadt, innen drin, hat er einen Verkaufsladen gehabt. Mhm. Sagt er, und wenn du zurückkommst, wirst du Chef von meinem Verkaufsladen, also von dem.
Da konntest du ohne Druck.
Ja. Und das hat mir natürlich den Einstieg unheimlich erleichtert, weil gesagt, er hat mir den Druck genommen, unbedingt Erfolg haben zu müssen. Obwohl, den Druck habe ich mir selber gemacht. Ich war so ehrgeizig, so verbissen, weil es war von klein auf mein Wunsch, mein Ziel, Fußballer zu werden. Mhm. Und den habe ich rigoros verfolgt und habe im Endeffekt auch alles hinten rangestellt, was dem eigentlich im Wege stehen konnte. Ne? Und ganz witzige Geschichte war auch, also mit meinen Eltern, wir hatten Verwandte in Hamburg wohnen und da waren wir zu Besuch und fuhren dann am Stadion vorbei, an dem alten Roten Baum Stadion. Und da konnte mich da selber gar nicht mit reden, haben mir deine Eltern, mit die Eltern das später mal erzählt. Und dann dran vorbeigefahren, da habe ich dann hinten drin gesessen, habe da hingezeichnet und da spiele ich eines Tages auch. Habe ich zwar nicht geschafft, weil dann spielten sie schon im Volkswagenstadion, nicht mehr am Roten Baum. Aber da habe ich als Junge schon gesagt, da will ich mal spielen.
Mhm. Aber deine Eltern haben mich auch machen lassen, unterstützt?
Im Endeffekt nachher meine Mutter, weil meine Eltern sind mir geschieden, da war ich 13. Mhm. 12 oder 13, als meine Eltern geschieden wurden. Und wir haben dann bei der Mutter gelebt. Mhm. Mein Vater habe ich seitdem nie wieder gesehen. Mhm. Mein Vater selber war Fußballer und er hat auch jede freie Minute, wenn er mal Zeit hatte mit uns, dann sonntags, wenn wir irgendwo, haben wir immer Ball gehabt, haben immer Fußball gespielt. Insofern war das eigentlich auch schon vorprogrammiert, der Weg. Mhm. Und meine Mutter hat nichts dagegen gehabt.
Die letzte Frage ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht auf die Vergangenheit gemünzt. Eigentlich, wenn ein aktueller Spieler hier sitzt, würden wir sagen, mit wem im Team verstehst du dich am besten? Mit welchen Spielern, sage ich mal, weil du hast so viele Mitspieler kennengelernt, hast du dich in deiner aktiven Laufbahn am besten verstanden?
Oh, sehr gut verstanden habe ich mich mit Axel Kruse, Heinz Gründel, Gaudino, mit Maurizio Gaudino, sehr gut verstanden. Mit Charlie konnte man gar keinen Ärger kriegen.
Ja. Das stimmt.
Ansonsten so beim HSV, muss ich ganz ehrlich sagen, mit jedem. Da gab es keinen, mit dem man sich nicht verstanden. Wir haben das, was ich anfangs auch gesagt habe, was wir leider hier nicht hingekriegt haben in meiner aktiven Zeit. Beim HSV haben wir das gehabt. Wir haben eine tolle Mannschaft gehabt. Eine super Kameradschaft. Wir haben unheimlich viel zusammen unternommen. Und da gab es jetzt keinen, den ich rausnehmen würde, sondern die waren alle super.
Mhm. Wenn wir jetzt Uli Stein nehmen würden, würden sagen, Uli spielt heute Abend gegen Arminia Bielefeld im Tor bei dieser Mannschaft, die wir jetzt haben, in dieser heutigen Zeit. Der junge Uli Stein natürlich. Wäre das kompatibel? Würdest du in die Zeit passen?
Ich glaube schon, weil wenn du gut bist, wenn du Leistung bringst, passt du eigentlich in jede Zeit. Mhm. Ne? Die Aber Frage ist nur, wie geduldig werden die Trainer heute noch mit einem jungen Uli Stein? Das
darum
weiß ich eben nicht. Ob sie dann genauso reagieren würden wie die Trainer zu meiner Zeit, die gesagt haben, weißt du, ist mir egal, wie der ist, aber der ist gut. Ja? Der macht das, was er machen soll. Der hält hinten seine Bälle, hält die Kiste sauber. Das war für die vorrangig. Ob das Ernst Happel war, egal wer. Die haben mir gesagt, das ist entscheidend. Mhm. Deine Leistung auf dem Platz. Nicht, ob du ein bisschen schwierig bist oder nicht schwierig bist. Und ein guter Trainer kommt auch mit schwierigen Spielern klar.
Definitiv. Ja?
Das ist eben die Frage, ob es da heute Trainer gäbe, die das eben nicht können, die damit nicht klar kämen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass ich dann in solchem Verein spielen würde. Mhm. Ja, da würde ich schon gar nicht hingehen, wenn ich weiß, dass ein Trainer, der mit schwierigen Charakteren nicht umgehen kann. Oder mit erfolgsbesessenen Spielern. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, weil jeder Trainer will auch Erfolg haben. Ja, also brauche ich auch Spieler, die Erfolg wollen.
Aber welcher Trainer oder unter welchem Trainer würdest du heute gerne mal spielen? Auch von den aktuellen?
Auch wenn das jetzt die Eintracht-Fans nicht gerne hören, aber ich fand Adi Hütter super. Mhm. Und Adi Hütter ist so ein Typ wie Ernst Happel. Und ich habe lange mit ihm sprechen können, als wir nach Zypern geflogen sind.
Mhm, genau.
In der Euroleague habe ich hinter ihm gesessen und haben wir uns lange unterhalten. Und er hat ja auch unter Happel gespielt,
ja.
Adi Hütter, und kannte ihn ja genauso gut wie ich. Er hat die gleiche Philosophie wie Ernst. Ist der gleiche Typ. Er sagt, ich gewinne lieber 4-3 als 1-0. Und das hat man ja auch bei der Eintracht gesehen, dass er hat so spielen lassen. Ne? Und die Mannschaft hat sich auch wunderbar umgesetzt.
Absolut.
Und genauso wie wir es halt unter Ernst Happel beim HSV gemacht haben.
Ja.
Und ich glaube auch mit Adi Hütter, der hätte auch keine Probleme mit mir, auch in der heutigen Zeit nicht.
Nee, das glaube ich auch. Ich glaube, das würde passen, definitiv. Ich denke auch, dass wir das auch trennen können, Abgänge und so weiter. Wir haben 3 erfolgreiche Jahre auch mit Adi Hütter gehabt. Ich glaube, das wird auch kein Eintracht-Fan in irgendeiner Form leugnen, auch wenn wir beim Abgang natürlich immer alle ein bisschen enttäuscht waren. Aber auch grundsätzlich, was man natürlich besprechen muss, ist das Torwartspiel. Also wir haben jetzt letzten Sonntag gespielt in Augsburg und ich weiß nicht, du hast vielleicht Diandra Ramay gesehen.
Ich habe es nicht sehen können, weil es kommt auf DAZN.
Ah.
Und ich habe keinen DAZN.
Gut, dann werden wir Folgendes machen heute. Und das machen wir als natürlich auch ein bisschen Werbung für unseren Partner DAZN als Rechtehalter. Ich besorge dir heute ein DAZN-Abo. Ab sofort kannst du auch auf DAZN die Spiele sehen. Ich werde nachher zu DAZN gehen.
Ja, aber ich habe vorhin schon gehört, weil ihr viele Freitags- und Sonntagsspiele auch.
Ne? Ja, ja, klar.
Und, das wäre natürlich super.
Das kriegen wir hin. Die Saison lassen wir dich nicht alleine. Das werden wir mit DAZN klären. Ich denke,
da
lässt sich was machen, Uli. Kein Problem.
Hat sich das schon wieder gelohnt,
hierher gekommen zu sein. Absolut. Es lohnt sich immer, zu uns zu kommen.
Das stimmt.
Aber Diant ist ein junges Torwartstalent. Wir kommen auch gleich zu Kevin Drapp, der natürlich ein ganz, ganz wichtiger Typ ist. Aber bei Diant hat man natürlich eine Sache gesehen. Im Mitspiel. Spielen, ne? Als 20-Jähriger. Der verteilt die Bälle fast schon wie ein Regisseur. Der macht das extrem gut aus dem Spiel heraus. Ein Coolness-Faktor auch. Also erinnert mich schon so ein bisschen auch im Ansatz an dich. Also willst jetzt nicht übertreiben. Er muss ja auch erstmal Dinge beweisen. Aber so ein bisschen so von so einem Habitus, ne? Ein gewisses Selbstbewusstsein ist schon da. Hat sich dann einen Raben in die kurze Ecke fangen lassen, wo der Trainer ihn von der Schuld ein bisschen frei spricht, weil er, also so ein bisschen das Torwartspiel ist, auch ein bisschen zu spekulieren in die Mitte. Ich glaube, das kennst du. Gab es früher ja auch.
Ne?
Aber was man da sieht, ist das moderne Torwartspiel. Viel mehr mitspielen, schon quasi gefühlt an der Mittellinie den Ball lenken als Libero. Ist das vergleichbar? Ich habe früher so ein bisschen den Eindruck gehabt, ich glaube, du hast das schon so ein bisschen auch mehr risikofreudig gespielt. Ja, viele Torhüter waren Linienkleber.
Ja, ich musste es spielen, weil wir hatten ja, was ich vorhin schon angesprochen habe, und Ernst Happel,
genau.
Wo wir schon mit Viererkette und mit Vorchecke gespielt haben, hat er von mir verlangt, dass ich wie eine Art Libero spielen muss. Er hat gesagt, Uli, du musst draußen stehen, falls lange Bälle kommen, die du ablaufen musst und ablaufen. Mir kam zugute, dass ich in der Jugend, in der B-Jugend im Tor gespielt habe und habe zur gleichen Zeit in der A-Jugend Mittelstürmer gespielt. Und habe damals in Nienburg die A-Jugend vom Abstieg gerettet mit meinen Toren, die ich gemacht habe. Ich war auch ein ganz guter Feldspieler. Musste mich dann irgendwann, als dann nach oben ging, musste ich mir entscheiden, was machst du jetzt? Tor oder draußen? Und habe mich dann Gott sei Dank fürs Tor entschieden, weil ich glaube, draußen, ich wäre zwar auch kein schlechter Feldspieler gewesen, aber mit Sicherheit nicht mit dem Erfolg, den ich als Torwart hatte.
Aber trotzdem war das Torwartspiel früher grundsätzlich anders. Also du warst schon
war eine Ausnahme, weil bedingt eben durch das System, was Ernst eingeführt hat und mir eben zugute kam, ich habe auch gerne im Training draußen gespielt oder wenn wir nach der Saison über die Dörfer getingelt sind, habe ich nur draußen gespielt, da habe ich gar nicht im Tor gespielt, nur draußen. Das kam natürlich zugute, dann auch und Ernst Happel, als ich dann so eine Art Libero spielen musste. Aber ich habe schon immer gerne draußen gespielt. Ich habe auch gerne Ausflüge gemacht aus dem Tor, teilweise bin ich bis zur Mittellinie gedribbelt und habe dann Ball gespielt oder ich weiß gar nicht, ob ich sogar hier in Frankfurt war, da habe ich mal ein Ding gemacht, bin bis zur Mittellinie raus und bin wieder zurück mit dem Ball, wieder in 16er rein durch die ganzen Leute. Oder hab in München zum Beispiel mal ein Ding gemacht, kommt ein langer Ball und 2 Bayern-Spieler kommen auf mich zu, ich gehe aus dem 16er raus und das war direkt vor der Haupttribüne. Die kommen so auf mich zu und ich nehme den Ball, spiele den mit rechts an meinen linken Fuß und spiele den genau durch die beiden Spieler durch zu meinem Spieler. Da selbst in München die Haupttribüne hat Standing Ovation. Und also Ich habe ganz gerne draußen gespielt. Ich habe in Frankfurt hier auch mal ein Ding gemacht, was schiefgegangen ist im Pokal gegen Leverkusen. Im Pokal, wo ich dem Kirsten Beinschuss machen wollte vorm Tor. Das stand aber schon 2-0 für Leverkusen. Das war, glaube ich, dann das 3-0, der ist dann an den Oberschenkeln hängen geblieben, weil ich den nur mit dem Knöchel erwischt habe, nicht mit dem Fuß. Und ist dann ein bisschen hochgegangen. So, und der hat sich umgedreht und wupp, war das Ding dann
drin. War ein Halbfinale, glaube ich, sogar, ne?
War es Halbfinale oder Viertelfinale?
Irgendwie so. Könnte sein. Später Pokalsieger geworden.
Auf jeden Fall waren wir schon sehr weit, ja.
Und dann gab es noch diesen Augenthaler-Schuss, ne? Bist auch weit aufgerückt. Ja. Das war ja auch irgendwie so 90 oder was, wo er mal Maß genommen hat und wir 0-1 gegen die Bayern verloren hatten. Aber das Torwartspiel hat sich verändert, trotz allem. Also warst du Vorreiter, kann man sagen. Jetzt haben wir mit Kevin Trapp einen Keeper, der in der Saison bombenstark hält. Wie bewertest du ihn?
Seit dem Spiel in München spielt er wieder das, was man von ihm kennt. Mhm. Oder was ihn so stark gemacht hat, was ihn groß gemacht hat. Bis dahin war die Saison auch sehr durchwachsen.
Ja,
muss man einfach so sehen. Aber da, in dem Spiel, hat sich bei ihm Schalter umgelegt. Mhm. Hat natürlich sensationelle Dinger gehalten in München. Und das ist dann auch so, woran du wieder wächst. Inzwischen ist er ja wieder in der Form, weshalb auch Nationalspieler geworden ist.
Mhm. Würdest du ihn mitnehmen?
Ja, auf jeden Fall. Ja. In der Form, in der er im Moment ist, gar nicht wegzudenken. Musst du ihn mitnehmen, weil er ist nach Neuer mit Sicherheit der beste Torwart in der Bundesliga.
Würdest du sagen, ist die Nummer 2?
Ja.
Ja, also noch vor Ter Stegen.
Auf jeden Fall.
Was macht ihn so stark? Was gefällt ihr an seinem Torwart?
Erstmal hat er seine Stärken wieder. Er ist auf der Linie, sensationelle Reaktion, strahlt unheimliche Ruhe aus auf die Vorderleute, was, glaube ich, auch ganz wichtig war, weil die Mannschaft ist ja auch erst in den letzten Wochen wieder so ein bisschen stabiler geworden, hat ja auch am Anfang Probleme gehabt, unter Glasner sich zu finden. Aber jetzt im Moment sind sie wieder auf dem richtigen Weg, alle zusammen. Mhm. Und da hat, glaube ich, Kevin eben ganz großen Anteil dran, weil er eben diese Ruhe ausstrahlt und weil die Mannschaft wieder das Gefühl hat, boah, da hinten ist einer, der hält alles. Wir haben jetzt Zeit, wir können uns in Ruhe drauf konzentrieren, sortieren und irgendwann machen wir unser Tor, weil das wissen wir, nach vorne sind sie immer gefährlich. Aber sie wissen auch, hinten stehen sie sicher und haben jetzt wieder einen Torwart im Tor, auf den sie hundertprozentig verlassen können. Und das ist ganz, ganz wichtig, eben diese Ausstrahlung. Ich sage mal, für mich als Torhüter musst du nur Ausstrahlung haben. Ja, und du musst, als Zuschauer will ich unten sehen, ob der einen Ball aufs Tor kriegt oder nicht. Aber ich sag, boah, da steht einer, da brauchst du keine Angst haben. Ja, egal, ob der 10 Minuten gar nichts zu tun hat, aber ich weiß, wenn er was zu tun hat, ist er da. Ja, und diese Ausstrahlung. Ja, und die hat er eine Zeit lang nicht gehabt. Und jetzt hat er sie wieder, Gott sei Dank.
Ausstrahlung war etwas, was dich auch ausgezeichnet hat. Ich hatte es ja eingangs gesagt, ein bisschen schleimend, um ehrlich zu sein, dass du auch ein Grund warst, warum ich Eintracht-Fan geworden bin. Das hat auch viel mit Ausstrahlung zu tun, weil es diese Art des Torwartspiels, diese, sagen wir mal, diese Erhabenheit auf dem Platz. Wie wichtig ist das für einen Torwart, über den Dingen zu stehen, weil du bist da hinten ganz alleine, du hast niemanden um dich herum, du kannst nicht einfach die Schuld wegschieben. Irgendwo bist du die letzte Instanz. Wie geht man da psychisch mit dem Thema, bei dem Druck?
Ja. Das geht nur, wenn du selbst an dich glaubst. Mhm. Wenn du von dir selber überzeugt bist. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, ist es aber nicht, sondern du musst so sein, um diese Ausstrahlung zu haben. Und das ist natürlich ein ganz ausgeprägtes Selbstbewusstsein, was man haben muss, um so dazustehen. Aber wenn du ganz oben sein wirst, dann brauchst du sowas. Sonst schaffst du es eben nicht. Dann wirst du zwar immer ein guter Torwart sein, aber du wirst eben kein überragender Torhüter.
Gibt es Beispiele für dich, wo du sagst, es gibt Torhüter, die sind von der Veranlagung super, aber von der Ausstrahlung nicht aktuell?
Es gibt viele Torleute, die super sind. Nehmen wir mal in der Bundesliga, nehmen wir mal den Baumann von Hoffenheim.
Ja.
Der in jungen Jahren, wo ich immer gesagt, boah, das wird mal ein richtig guter. Aber dann hat er stagniert. Dann ist er stehen geblieben. Und auch heute noch, wenn ich in so einem Tor sehe, der hält immer noch super, immer noch gut, aber er strahlt nichts aus. Für mich. Ich sehe es immer aus meiner Sicht. Er hat keine Ausstrahlung. Du musst immer zweimal hingucken, ist der überhaupt da? Ist der im Tor? Steht da einer? Also das mache ich damit. Da haben wir einige davon. Schwolo, genauso einer von Freiburg, als super, er da super anfing. Super Torhüter.
Ja.
Aber es fehlt das gewisse Etwas.
Kann sowas kommen noch? Kann man sowas lernen oder ist das ein Persönlichkeitsthema?
Es kommt drauf an. Also bei Torhütern wie Baumann, der jetzt ja ist ja schon an die 30 oder über 30, ja, da kommt es nicht mehr. Da ist vorbei. Bei jungen Torhütern sage ich immer noch, lass dem Zeit. Aber wenn du dann Torhüter mit 26, 25, 26, 27, dann musst du es haben. Wenn du es bis dahin nicht hast, kriegst du es auch nicht mehr. Das ist ganz wichtig. Aber ich wollte dir ein ganz witziges Ding noch erzählen, weil du sagst, du wärst meinetwegen zum Eintracht gekommen.
Und ins Tor.
Ich bin stolz darauf, dass einer der wichtigsten Leute, die bei der Eintracht tätig waren, heute ist er leider nicht mehr dabei, ist inzwischen im Ruhestand, aber ich habe den Namen vorhin schon mal erwähnt, Wolfgang Steubing.
Ja.
Wolfgang Steubing ist meinetwegen bei der Eintracht eingetreten.
Aha.
Und zwar damals das legendäre Spiel in Bremen, Pokal-Halbfinale.
Wo du alles gehalten hast.
Wo ich alles gehalten habe. Und dann, das hat die Geschichte, hat er mir dann Jahre oder fast Jahrzehnte später mal erzählt. hat er gesessen und alle haben gezittert, gebibbert und haben, wie pfeift der bald ab und bald Schluss und, und er hat immer oben ganz ruhig gesagt, wieso abpfeifen ist er, der soll noch eine Viertelstunde länger spielen lassen. Da haben die gesagt, bist du wahnsinnig, wieso das? Er sagt, ich will den noch länger sehen, da unten im Tor. Ja, da will ich mir noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde angucken. Ja, da war der so begeistert und ist direkt danach ist er da eingetreten bei der Eintracht.
Hast du einiges Gutes getan für den Club.
Ja, das war für mich, ja, das sind so für mich diese Dinge, wo ich sage, das sind die schönsten Komplimente, die du kriegen kannst.
Absolut. Ich wollte nur eine Sache noch nachholen und zwar 645 Einsätze. Ich hatte es ja zu Beginn gesagt, du bist ja quasi der Rekordspieler der ersten zwei Ligen in Sachen Profispiele. 645 Einsätze in den zwei oberen Spielklassen, damit Rekordhalter. Das heißt, wir haben mit Charlie, der 602 Erstligaspiele hat. Und
603, ne? Oder zwei?
Zwei. Das dritte wurde ihm ja verwehrt wegen der gelben Karte auf St. Pauli.
Ja, genau.
Das war die Nummer, ne? Wo sein Heim...
Ja, siehst du, aber ich hatte ja 603 im Kopf.
Ja, wäre fast so weit gewesen. Ja. Aber das ist natürlich sensationell, wissen viele gar nicht mehr so im Kopf. Du hast ja noch dann mit, wie alt warst du? 43 hast du noch Bundesliga gespielt.
42.
42, dann auch einer der ältesten Spieler, die jemals Bundesliga gespielt haben.
Älter war nur Fichtel, glaube ich.
Genau. Und du bist ja jetzt noch topfit, muss man sagen.
Ja, es geht.
Spielst du noch hin und wieder ein bisschen im Tor irgendwas?
Gar nicht mehr, weil ich habe seit 11 Jahren eine Knieprothese und da ist mit Fußball nichts mehr. Ich bin froh, dass ich Golf spielen darf und Golf spielen kann. Das reicht mir. Habe ich damals auch bei der OP dem Professor gesagt. Ich sage, Sie operieren, ich sage, ein bisschen versprechen, dass ich wieder Golf spielen kann. Herr Stein, Sie können alles wieder machen danach.
Aber, toll. Aber trotzdem noch topfit.
Ja, ich tue ein bisschen was noch dafür, aber nicht mehr wie früher. Man ist heute alles ein bisschen relaxter, ein bisschen ruhiger. Aber es geht noch. Ne? Wenn man merkt, dass man eben weniger Sport macht, muss man es eben übers Essen machen. Mhm. Muss man übers Essen regeln.
Ja. Also legst schon noch Wert darauf
auch. Ja, ne? Doch. Aber ich habe gesagt, man soll immer noch sehen, dass man mal Sportler war. Ich finde es also schade, wenn ich dann Sportler sehe, die so gehen lassen. Irgendwann. Und dann irgendwer sagt, was, der war mal Profi oder was?
Die letzten drei Fragen, geht nochmal um eine kleine Rubrik, die drei Eintracht-Momente. Dein schönster Eintracht-Moment?
Halbfinale gegen Bremen.
Das Spiel,
was ich eben schon gesagt habe.
Wie Kevin in München quasi, alles gehalten. Vergleichbar wahrscheinlich, das schlimmste Eintracht-Moment?
Rostock.
Klar, logisch, keine, also eigentlich eine rhetorische Frage. Deine schönste Kindheitserinnerung an die Eintracht?
Eigentlich so das Schönste war, das erste Mal so Eintracht richtig wahrgenommen habe, war damals Europapokal mit Hölzenbein. Auch das Tor, was er gemacht hatte, aus dem Sitzen mit dem, ja genau.
Aber was ist denn dein schönster Eintracht-Moment abseits des Sports gewesen?
Abseits des Sports war eigentlich die Bekenntnis von Wolfgang Stäubing, was ich eben erzählt habe, die Geschichte. Wenn du sowas nachher im Nachhinein hörst.
Eine Ehre.
Das macht, ja, ist wirklich eine Ehre.
Dann gehen die Grüße zum Abschluss hier raus an Wolfgang Stäubing und an alle.
Ja, weil ich weiß, er ist gesundheitlich auch sehr angeschlagen. Auf diesem Wege wünsche ich ihm alles Gute, gute Besserung und hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.
Schließe ich mich an. Ich darf mich bedanken, Uli. Vielen, vielen Dank für diesen super interessanten Podcast. Ich hoffe, ihr, liebe Eintracht-Fans, hattet auch Spaß beim Zuhören. Abonniert unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt und wir hören uns demnächst wieder. Vielen Dank.
Gerne.